Der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Am Mikrofon Manuela Krause und ich sage hallo, schön, dass du dabei bist. Dann machen wir uns auch gleich auf den Weg, denn heute sind wir zu Gast im Studio von Ben Rau. Es heißt, das allererste Instrument, was die Menschheit jemals benutzt hat, war eine Trommel. Schlicht und einfach. Der sich wiederholende Schlag des primitiven Instruments wurde in Stammeszeremonien verwendet, um zu feiern, Stammesmitglieder zusammenzubringen und, ganz wichtig, ihr Bewusstsein zu vereinheitlichen. Auch Ben Rau hat ein großes Faible für Rhythmen, wie man unschwer anhand seiner Produktion und auch bei seinen zahlreichen DJ-Sets hören kann. Vielleicht liegt das ja an seinen Wurzeln. Die Mutter stammt aus Ghana, der Vater ist Deutscher und somit ist Ben Rau, übrigens ein gebürtiger Berliner, mit der DNA und dem Besten zweier Kulturen gesegnet. Er verbindet rhythmische Grooves und emotionale Melodien und findet damit großen Anklang beim tanzwütigen Publikum. Wenn er gerade mal nicht auf Clubtour irgendwo durch die Welt tingelt, hat Ben einen ziemlich strukturierten Arbeitsalltag, um seine Musik voranzutreiben. Deep Work heißt seine Wunderwaffe. Was das ist, das erfährst du gleich von Ben persönlich, denn darüber haben wir uns neben anderen spannenden Themen wie zum Beispiel Downhill Skaten, Magie, Synthesizer und die Londoner Szene unterhalten. Also hereinspaziert beim Schallwandler, heute zu Gast im Studio von Ben Rau.
Welche Beziehung hast du zum Skaten?
Zum Skaten. Skaten war in langer Zeit ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, in zwei Phasen. Als Kind habe ich angefangen mit Streetskaten und habe das auch sehr intensiv betrieben, bis ungefähr meinem 16., 17. Lebensjahr. Und dachte auch irgendwann mal, das war mein Traumberuf, wäre Skate-Profi zu werden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin halt nicht gut genug und das Skaten tut auch weh. Also man haut sich ständig aufs Maul und hat ständig irgendwelche Verletzungen und Sachen brechen und verstaucht und so weiter.
Also hast du auch selber mal richtig dir irgendwas?
Ja, also Sachen gebrochen. Verstaucht. So, die erste Phase hat nie was gebrochen, aber verstaucht oft. Und dann wurde ich aber aufs Internat geschickt von meinen Eltern und da gab es überhaupt keine Möglichkeiten zum Skaten mehr. So, das war so echt so ländliche Gegend und man braucht ja gewisse, also man muss eigentlich in der Stadt sein. Ja, in der Stadt.
Auf Wiesen genau, ist es schwierig.
Ja, man braucht Treppen, man braucht Geländer, man braucht Sachen, die so städtebaulich halt so gemacht sind. Und das ist also auf dem Land nicht möglich gewesen. Dann habe ich aufgehört so. Und dann viele, viele Jahre später, so Anfang 30, dachte ich mir, ich brauche wieder irgendwie ein Hobby außer Musik. Und ich dachte, ich kaufe mir so ein Longboard, einfach zum Cruisen in der Stadt so. Und habe mir ein Longboard gekauft und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gefunden von London Longboards hieß die, von Leuten, die sich regelmäßig treffen und im Park so ein bisschen rumfahren. Und dann haben wir da angefangen, so die ersten Hügel runterzufahren. Und dann dachte ich, eigentlich könnte ich mir ja ein Downhillboard kaufen, so, weil das kann man auch schneller fahren. So. Und dann habe ich mir ein Downhillboard gekauft und dann war ich angefixt. Und ja, dann habe ich das jahrelang betrieben auf einem sehr intensiven Level. Und also bis zum Level eigentlich, wo man mit Leuten zusammenfährt, die Top-Leute der Welt sind praktisch so. Also das bedeutet dann Bergstraßen mit 14% Gefälle, mit 100 km/h runterfahren. Krass. Und solche Sachen.
Also aber schon richtig asphaltiert?
Ja, ja, ja,
so, asphaltiert. Weil sonst beim Bike gibt es ja Downhill dann auch auf so roughen Gelände.
Nee,
ist es schon glatt.
Das ist asphaltiert und also es ist wirklich eine Szene. Also Downhill ist eine Szene und es gibt richtig Techniken, wie man fährt. Man driftet in den Kurven, also man bremst, indem man sich querstellt mit dem Board praktisch so. Und ja, also das ist eine Szene an sich und ist aber auch ein Extremsport und ist auch sehr gefährlich. Und dann habe ich mir 2011 den Knöchel gebrochen. Das hat ein knappes Jahr gedauert, bis ich wieder skaten konnte.
Okay,
dann habe ich dann danach aber noch eine Saison gemacht, die eigentlich meine beste Saison jemals war, die ich hatte, trotz gebrochenen Knöchel vorher so. Und da war ich dann aber auf einem Event, wo ein Freund sich ganz schwer verletzt hat. Am nächsten Tag haben wir das alle so verdrängt, dann sind alle trotzdem skaten gegangen, obwohl der im Krankenhaus irgendwie mit dem Leben gekämpft hat, um sein Leben gekämpft hat. Und da ist mir dann irgendwie bewusst geworden, so, was mache ich hier eigentlich so? Das ist irgendwie für einen Mann Ende 30 so irgendwie ziemlich krass. So. Und die ganzen anderen, mit denen ich da geskatet bin, waren ja als Teenager auch und Anfang 20. Und dann hatte ich noch eine Fraktur, die aber nichts mit dem Skaten zu tun hatte. Ich wurde vom Bus angefahren, wo ich in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war. Mhm. Hatte eine Fraktur im Knie und das war es dann. Dann habe ich mir gesagt, ich will mir nie wieder was brechen. Mhm. Und die Chance, dass ich mir was breche, ist halt bei diesem Sport sehr hoch.
Mhm, das stimmt.
Und man fällt nicht mehr so, wie wenn man Teenager ist. Mhm. Und die Knochen sind auch nicht mehr so elastisch, wie wenn man jung ist.
Und die Entfernung ist auch eine viel größere, genau, wenn du als Kind anfängst und fällst, als wenn du so...
Mit so einem kleinen Gummikörper, da passiert auch nichts, ja, da hat auch keine Angst, so, ja.
Das stimmt.
Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, also eigentlich wäre es doch vernünftig, jetzt damit aufzuhören. Und es war echt so eine schwere Entscheidung, weil es so ein sehr großer Teil meines Lebens war. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, diese Zeit kannst du jetzt nutzen, um sie in Musik zu stecken.
Mhm.
Das war dann wirklich der Katalysator, dass ich als Produzent wirklich was erreicht habe.
Also weil du plötzlich die Zeit, die entstanden
ist,
so, die konntest du anders füllen und dann hast du angefangen, dich da mehr noch reinzuknien als vorher. Weil Musik hast du ja vorher auch schon gemacht, oder?
Genau, aber ich muss sagen, halbherzig so.
Ah, okay.
Also, und das war dann wirklich der Katalysator dafür, weil ich hatte dann auf einmal ich bin halt mehrmals die Woche skaten gegangen. Mhm. So. Auch morgens teilweise am Teufelsberg hier in Berlin so mit 60 km/h runtergeballert und so. Und mit Freunden zusammen. Mhm. Und irgendwann war das halt so krass. So. Also auf einmal hat man so 3-4 Tage mehr die Woche, die man in was steckt, was eine Karriere sein kann.
Mhm.
Ja? Ja, und dann habe ich die Resultate gesehen. Mhm. Und seitdem, das war eigentlich ein Prozess der Selbstdisziplinierung sozusagen.
Cool.
Ja.
Darüber, also überhaupt über deinen ganzen Werdegang, so, da kommen wir gleich noch zu. Lass uns noch ganz kurz um diesen ersten Block so abzwischen beim Sport bleiben, weil du siehst trotzdem ziemlich fit aus. Also du machst irgendwas anderes noch, oder?
Ich fahre täglich Fahrrad auf jeden Fall. Also heute bin ich nie mit dem Fahrrad gekommen, weil es regnet draußen. Aber eigentlich bin ich immer mit dem Fahrrad hier unterwegs, um zum Studio zu fahren. Dann 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Das sind schon mal 90 Minuten pro Tag. Ich mache Yoga, um flexibel zu bleiben. Ich gehe auch noch mal 2-3 Mal die Woche Gewichte heben im Gym. Also Sport gehört bei mir zum Leben dazu. Mhm. Und das brauche ich auch für den Ausgleich, weil dieser Job ist völlig anders, als die meisten Leute sich das vorstellen.
Mhm.
Also die meisten Leute denken, es ist viel Feiern und Rumreisen und
Party
und Glamour. Genau. Und das ist die Wahrheit ist, dass es unglaublich an die Substanz geht. Es gibt so Outlier, Unicorns, Ausnahmefälle, die das irgendwie jahrelang mit krassem Feierpensum hinbekommen, so. Oder auch sogar jahrzehntelang, ja. Ich denke mir, die feiern sich wahrscheinlich dann auch ein frühes Grab, so, ja. Und ich sehe das Ganze wie Hochleistungssport an.
Mhm.
Also ich will wie ein Athlet sein, der körperlich und mental die besten Voraussetzungen schafft, einen Job auszuführen, der sehr entbehrend sein kann.
Mhm. Aber es ist ja auch wissenschaftlich eigentlich erwiesen, dass man, wenn man so physisch sich regelmäßig fordert, dass dann auch so die mentale Kraft und überhaupt man besser beieinander ist. Die haben das mit so Kids, habe ich mal so eine Studie gelesen, dass Kids, die halt nach der Schule direkt Sport gemacht haben, egal was, aber so richtig so sich ausgepowert haben, dass die auch wesentlich leistungsfähiger waren. Das klingt schon irgendwie einleuchtend.
Ja, ja.
Aber wie ist das dann, wenn du jetzt auf Tour bist zum Beispiel? Also ich meine, okay, Yoga, da hast du wahrscheinlich dann eh deine verschiedenen Moves, die du machst, die kannst
kann man auch im Hotel machen,
wenn
du
Platz hast,
es gibt unendlich YouTube-Videos, wo man sagen kann, 45 Minuten Vinyasa und da kann man sich jeden Tag einen verschiedenen Lehrer angucken und das machen. Das Einzige, was ich nicht dabei habe, ist meine Yogamatte, aber in den meisten Hotelzimmern kann man das dann halt auch im Teppichboden machen, so, ja, ist das schon okay. Aber ja, also auf Tour ist es eigentlich nicht so gut möglich, Sport zu machen. Die meisten Hotel-Gyms sind relativ spärlich und schlecht ausgestattet. So. Und da muss es halt irgendwie ein bisschen muss es zurückbleiben. Deswegen versuche ich umso mehr zu machen, wenn ich halt in Berlin bin.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja.
Und so wie oft die Woche, wenn du es jetzt so mal so...
Jeden Tag.
Ach wirklich, jeden Tag machst du irgendwas an Sport?
Ja, jeden
Tag.
Okay,
krass.
Ja.
Das werde ich mir mal zu Herzen nehmen.
Ja.
Ich bin froh, wenn ich es einmal die Woche schaffe. So.
Also
obwohl ich weiß, wie gut man sich danach fühlt. Irgendwie so im Alltag finde ich es dann immer so schwierig.
Ich brauche das wirklich mental.
Cool.
Ja.
Alle Achtung, Hut ab, das ist echt cool. In deiner Biografie steht ja, dass du angefangen hast so als Raver.
Genau.
Also das heißt, du hast wie alle anderen auch erstmal die Musik für dich, das Feiern entdeckt. So in deiner Jugend warst du zu der Zeit, war das schon in London oder war das noch hier?
Das war hier in Deutschland also Ende der 90er habe ich angefangen, richtig gut auszugehen hier in Deutschland. Und ja, also habe eigentlich alles mitgenommen, was ich machen konnte. So, ich war wirklich jedes Wochenende unterwegs,
ein Wo Teil der Szene. Wo warst du denn? In welcher Gegend?
Also ich habe angefangen, in Hamburg auszugehen. Mhm. In Hamburg gab es das Unit, das war ein Techno-Club in Hamburg auf der Reeperbahn. Mhm. Es gab das Front in Hamburg, dann hier in Berlin im E-Werk Ende der 90er, dann Anfang der 2000er war ich dann schon in England und habe studiert dort und habe dann eine Phase gehabt, die als Studenten sind wir sowieso ständig ausgegangen und englische Studenten sind noch viel feierwütiger als deutsche Studenten, die studieren noch wesentlich jünger dort so. Und ich habe in Bournemouth studiert und wir hatten dort eine Hausnacht, die hieß Maison. Die war alle 2 Wochen und da sind wir immer hingegangen. Mhm. Und da.
Was hast du studiert, wenn ich.
Computeranimation und digitale Special Effects.
Okay, wow, krass. Ja. Auch was komplett anderes.
Ja, ja.
Obwohl das ja auch gut mit Musik zusammengeht.
Aber. Kreativ auch auf jeden Fall. Also ich wusste immer, dass ich was Kreatives machen will. Und dann dort in der Uni halt auch beim Raven, also da bin ich auch aufs DJing gekommen, weil. Ist, wie es halt so ist, man geht halt in den Club und danach, also in England machen die Clubs relativ früh zu.
So um 2 Schicht.
Genau, um 2, 3 Uhr Schicht so. Und also in London nicht so, aber in kleineren Städten ist das völlig normal, dass um 3 Uhr Schluss ist. Und natürlich will keiner um 3 Uhr aufhören. Das heißt, man geht zu einer Hausparty und als Studenten haben ja auch alle Häuser und und dort waren dann auch immer Decks und irgendwelche Leute haben aufgelegt und so bin ich dann auch dazu gekommen.
Hast du irgendwann mal gedacht, so das könntest du eigentlich auch mal machen?
Genau,
oder
ja.
Dann einfach probiert oder?
Ich hatte einen Kumpel und der hat mir wirklich so eine Einführung gegeben. Also ich habe gesagt, ich würde das gerne lernen und der hat gesagt, komm mal bei mir vorbei.
Aber schon noch klassisch so mit
Schallplatten und so. Ja, genau, okay. Und der hat gesagt, ich bringe dir das bei und dann habe ich halt bei ihm geübt und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel, der hatte auch Decks und der hat gesagt, ich weiß noch genau, das war so zu Osterferien, glaube ich, irgendwann mal. Und alle sind zu den Osterferien nach Hause gefahren und ich habe gesagt, ich bleibe hier und übe.
So. Echt?
Ja, ja.
So voll motiviert.
Ja, ja, ja. Und cool. Dann habe ich gefragt, ob ich den Schlüssel bekomme zu seiner Wohnung und er hat gesagt, okay, hier ist der Schlüssel und kannst jeden Tag hier vorbeikommen und üben, während wir nicht da sind. Und die Zeit habe ich dann genutzt, die 2 Wochen. Und danach, relativ schnell, habe ich mir dann meine eigenen Decks gekauft und dann fing es an so. Ja.
Weißt du noch, was du als du deinen ersten offiziellen Gig hattest? Oder?
Weiß ich noch, ja. Mhm. Also ich konnte kaum auflegen, kaum Beat matchen, ganz schlimm. Und
nur den Crossfader bedient oder so.
Ja, wirklich. Also wirklich ganz schlimm. Und ich hätte nie im Club auflegen sollen zu dem Level. Aber irgendwie hat jemand mich auf einer Hausparty gehört und hat gesagt, komm mal, spiel mal im Club hier. Und ich habe das gespielt so und danach kamen dann alle und meinten so, ey, es war super. Und ich so, okay, war es super.
Warst du selber vielleicht viel strenger als die Leute?
Also, es war nicht so gut. Die hatten einfach nicht so viel Ahnung, sage ich mal so.
Ja. Aber okay, wenn die Musik cool war, an der Technik kann man ja fallen. Schlimmer ist jemand, der technisch gut ist, aber überhaupt kein Gespür hat und
scheiß
Musik.
Das ist genau der Punkt. Also, wenn man einen guten Musikgeschmack hat, kann man trotzdem Leute zum Feiern bringen, auch wenn man technisch sehr wenig Skills hat. Mhm. So, das habe ich auch relativ schnell gelernt, so, dass es halt wirklich darauf ankommt, gute Musik auszusuchen. Und die technischen Skills sind halt so das Tüpfelchen auf dem I noch oben drauf. So. Mhm. Und und dann hatte ich aber sehr viel Ehrgeiz, auch wirklich technisch gut zu werden und habe das dann jeden Tag geübt. Und meinen ersten richtigen Gig war dann ein gutes Dreivierteljahr später, wo ich dann schon in London lebte. Und das war derselbe Kumpel, der mir das ursprünglich beigebracht hat.
Okay,
und er hat gesagt, er hat spielt in Bournemouth in einer Old Fire Station. Die Old Fire Station war unser Studentenclub, der Club, der von der Student Union betrieben wird. Da habe ich dann meinen ersten richtigen Gig gehabt, ja.
Ja, cool. Und von da an ging es dann weiter.
Genau. Mhm. Also erst sporadisch und damals lief es noch sehr viel so über Competitions. Die großen Magazine hatten alle so DJ-Competitions, wo man Tapes einschicken konnte oder Mix-CDs einschicken konnte, die dann von Panels von professionellen DJs bewertet wurden. Ich habe auch eine zu IDJ geschickt, International DJ Magazin, und habe gewonnen.
Echt cool.
Ja.
Mhm.
Und die haben mich dann eingeladen zum Gig im Londoner Club The End. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war ein sehr bekannter Club in London.
Bin ich nie gewesen, aber vom Namen.
Ende der 90er, der wurde von Mr. C gegründet, von The Shaman. Mhm. Also, oder Mr. C ist einer der Mitbesitzer dieses Clubs gewesen. Ja, und das führte dann dazu, dass Enzo Siragusa mich einlud, bei ihm auf einer Party zu spielen. Und er hat gesagt, ich bin jetzt Resident für ihn, weil er es gut findet, was ich mache. Super. Und das war der Einstieg bei Fuse, was ja ein ziemlich großes Brand war.
Cool. Ja. Das ist fett, cool. Ja. Also eine steile Karriere hingelegt, aber natürlich auch ambitioniert gewesen. Ich meine, wenn man irgendwie, also was man so durchhören kann, ist ja, dass du schon auch dich jetzt nicht damit zufrieden gibst, einfach so, dass die Leute dich cool finden, sondern einen eigenen Anspruch hast und hast dann deinen Skills gefeilt und so. Und dann sind das eher so auch verdiente Früchte, die man da erntet.
Ambition hatte ich schon immer, auf jeden Fall. Und ich habe auch sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich das professionell machen will. Aber steile Karriere würde ich es nicht nennen, weil es war sehr, wirklich sehr langsam über viele Jahre hinweg. Stück für Stück. Bis ich dann irgendwann auf dem Level angekommen bin, wo ich in London so ein Local Hero war und ziemlich viel aufgelegt habe. Also ich jedes Wochenende ein, zwei Mal auf jeden Fall so. Aber dann ist immer die Frage, was ist das nächste? So? Wie kommt man weiter? So, ich bin jetzt auf dem Level angelangt, wie kommt man aufs nächste Level? So? Und das hat echt ganz schön gedauert. So.
Du da so strategisch rangegangen, weil du sagst, man fragt sich so, wie komme ich aufs nächste Level, also wirklich gucken, wo stehe ich und dann so einen Plan, hast du den Plan gemacht, wo
alles
will ich hin und
geplant.
Wie komme ich dahin? Echt?
Alles ist bei mir geplant, bis ins kleinste Detail. Also ich habe, wenn du zu Hause bei mir wärst, dann würdest du an der Wand große Moodboards sehen und Collagen, die ich aus Fotos gemacht habe, wie ich die Zukunft sehe und so weiter und so weiter. Und ich habe wirklich für die letzten 10 Jahre immer Moodboards und Listen von Sachen, die ich erreichen will, die für mich an der Wand stehen. 2018 will ich das erreichen, 2019 das, 2020. Und alles, was ich jemals auf eine Liste geschrieben habe, ist auch passiert.
Echt? Okay, cool. Aber das heißt, dass du auch irgendwie anscheinend ein gutes Gespür hast, was realistisch ist, oder? Dir dann zumindest das in so realistische, ausführbare Ziele runterbrichst, weil ich sag mal, eine Vision aufschreiben, ich möchte da und dahin, das ist das eine, aber dann diese Vision auf die Erde bringen, das heißt, man muss auch ganz viele Zwischenschritte berücksichtigen, so, weil es reicht ja nicht, sich das auszumalen. So.
Genau, ich finde, das ist eine gute Übung, oder so habe ich es oft gemacht, dass man erstmal eine ganz klare Vorstellung hat, was man eigentlich möchte im Leben. So. Wie kann man Ziele erreichen, wenn man nicht weiß, was die Ziele sind? Ja? Und viele Leute arbeiten einfach so vor sich hin und wissen gar nicht genau, was ist eigentlich das Endgame. Was
will ich eigentlich? Oder lassen sich überraschen, was das Leben halt so für sie bereithält.
Driften.
Und,
so.
Und da kann was passieren, aber kann auch nichts passieren.
Genau, also. Und man kann auch erfolgreich sein, so, wenn man Glück hat. Aber die meisten Leute, die so sind, sind nicht erfolgreich. Also die meisten Leute, die erfolgreich sind, haben gesagt, ganz klare Vorstellung, was sie erreichen wollen und wie sie da hinkommen. Also ich nenne das The Game. Das Game ist die Karriere, dieses Business, und ich versuche das Game zu analysieren bis ins kleinste Detail. Ich versuche immer wieder mehr Informationen zu bekommen, versuche mich viel mit Leuten zu unterhalten, die schon erfolgreich sind in dem Game, Leute, die glaubwürdig sind auf dem Level. Glaubwürdig bedeutet für mich, dass jemand das Thema, über das man spricht, schon selber erreicht hat, mehrfach, und auch weiß, warum. Also nicht irgendwie aus Glück, sondern das auch gut erklären kann. So.
Also Leute praktisch, die du als Autorität in dem Fall anerkennen kannst, weil du weißt, dass sie das, wovon sie sprechen, selber erlebt haben.
Genau.
Es gibt ja auch viele Coaches, die irgendwas versprechen, die sind dann 20 Jahre jünger als du und du denkst, ja, was will der mir erzählen? Der hat irgendwie sein Studium gemacht und nichts gesehen im Leben.
Das habe ich schon gehabt. Also ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, die haben mir Coaching angeboten, ich bin erfolgreicher als die, und ich habe gesagt, so, also entschuldige mal, eigentlich solltest du mich fragen, wie man da hinkommt, anstatt umgekehrt, ohne jetzt arrogant zu sein, ne? Aber man muss halt glaubhaft sein, glaubwürdig sein. Und Glaubwürdigkeit ist für mich das Thema, um das es geht, eine Autorität da drin zu sein. Also, dass man weiß, wie hat man das gemacht und warum. Und ja, und ich habe immer versucht, solche Leute zu finden.
Gibt es da Namen, die du nennen könntest, die so für dich Vorbilder waren oder die deinen Weg...
Ich würde nicht unbedingt sagen Vorbilder, aber ich habe Leute, also Mitstreiter auf diesem Pfad, die Leute, die ähnlich gepolt sind wie ich. Also mein guter Freund Emmanuel Satie, der sein Studio hier hat, ist einer von denen, der ist genauso daran interessiert. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle Antworten haben, aber wir versuchen uns immer mit den Fragen auseinanderzusetzen. Eine der Lieblingsdinge, die wir machen, ist, warum ist der erfolgreich und warum ist der nicht erfolgreich? Was hat der gemacht, um erfolgreich zu sein? Was hat der versäumt, der andere? Ja?
Also richtig so eine Analyse eigentlich.
Hundertprozentig, bis ins kleinste Detail. Mhm. Also alles wird sich angeschaut. Und was mich immer nervt, ist, wenn Leute in Interviews sagen, ja, ich hatte so viel Glück. Und das, mit Glück hat das nichts zu tun.
Meinst du?
Ja, also und das ganz oft sagen auch Leute, die erfolgreich sind, die auch wissen, dass es nichts mit Glück zu tun hat, sagen das halt, weil es sich gut anhört und weil das so ein Lifestyle-Ding ist, was man irgendwie ganz gut verkaufen kann. Mhm. Weil keiner sagt, ich habe mir Tag und Nacht den Kopf darüber zerbrochen, wie ich erfolgreich sein kann. Das hört sich halt nicht so cool an. So,
naja, ja? Klar.
Oder nicht so entspannt. So,
genau, ja? Das andere ist so, naja, oder man kann in dem Moment auch, weil in dem Moment, wenn ich sage, so, ich habe da richtig hart dran gearbeitet und analysiert, da sieht man ja auch ganz viel Verantwortung, die da drin ist. Ne? Ja. Und wenn du sagst, so, ach, das ist mir so passiert.
Das kam alles so von alleine.
Das klingt dann auch so, dass da ist noch so ein bisschen so was Magisches.
Genau, Magie.
Drin, ne? Ja, ja. Dass irgendwie so dann bei den Leuten so eine Sehnsucht weckt. So, oh ja, vielleicht
kann das mir auch passieren.
Ja, genau. Ja.
Einfach so, ja, genau. Ohne dass ich was dafür tun
genau,
muss.
Einfach. Man muss nur so, aber ich meine, da gibt es total viel so Bücher, oder? So bestell deine Wünsche
The Secret,
über das Universum und wie man so,
und so weiter.
Eigentlich
genau.
Nur per Gedankenkraft, aber es reicht halt
eine
nicht.
Eine Industrie,
ne?
Gibt es, die einem das verkauft.
Das
so.
Ist schon klar.
Ja? Also du musst
krass.
Nur positiv denken und dann kommen, manifestieren sich diese Dinge in deinem Leben. Und nee, Dinge manifestieren sich nicht in deinem Leben. Du musst was dafür tun. So.
Genau.
Ja? Ich denke immer so, es gibt so Bücher wie The Secret und solche Sachen, die dann sagen, das kann man alles manifestieren durch positives Denken. Aber ich denke mir, okay, aber das bedeutet ja, dass Leute, denen es nicht gut geht, einfach nicht positiv denken, sozusagen. Mhm. Und also es gibt auch Kinder in Ländern, die arm sind, die sich Dinge ganz intensiv wünschen. Ja? Mhm. Eine gute Bildung, Chancen im Leben und so weiter. Und dann wird einem dann irgendwie suggeriert, dass die sich das nicht intensiv genug wünschen und deswegen passieren die Sachen dann nicht
so.
Das ist irgendwie absurd. So. Ja.
Das stimmt.
Eigentlich muss man sagen, die Welt ist unfair. Manche Leute haben mehr Möglichkeiten als andere.
Auf jeden Fall.
Und man muss versuchen, das Beste aus dem, was man gegeben ist, aus der Situation zu machen. Und nicht alle haben auch die gleichen Chancen. Ja. Aber das lässt sich nicht so gut verkaufen, wie jeder kann alles schaffen.
Na klar, ja. Das stimmt. So wird erstmal so an dieser Faktor Hoffnung,
ja.
Der wird dann erstmal noch so angetriggert. Aber ich meine, okay, jetzt sage ich mal jetzt hier in unserer westlichen Welt, so da gibt es schon viele Möglichkeiten.
Auf jeden
Und da,
Fall.
Was du eben gesagt hast, reicht es eben nicht aus, irgendwie eine Vision zu haben oder sich was zu wünschen, sondern man muss halt auch wirklich was dafür tun und dann kann man auch weiterkommen, oder?
Genau. Es gibt echt schon viele Möglichkeiten, so natürlich gibt es trotzdem Chancenungleichheit, so. Aber es gibt relativ viele Möglichkeiten für Leute, die eine gute Bildung haben, die die Möglichkeit haben, im Land zu leben, wo es eine gute Grundversorgung gibt, dass sie sich verwirklichen können. Und da kommt es dann wirklich darauf an, da trennt sich die Spreu vom Weizen, wie viel arbeitet man da dran?
Wie viel Arbeit investierst du
genau.
daran?
Also ich bin
das ist schon täglich was, oder?
Also mein Motto ist Show up every day. Also jeden Tag. So,
ja. Auch egal, in was für einer Stimmung du gerade bist, weil manchmal fühlt man sich ja gerade nicht so gut, aber dann...
Gerade das ist das Harte. Und gerade da ist der Unterschied zwischen Leuten, die wirklich erfolgreich werden, dass die Leute, dass man an Tagen, wo man sich nicht gut fühlt, an Tagen, wo man wirklich keine Lust hat, trotzdem auftaucht und was macht. Und ich habe immer wieder auf und ab gemütsmäßig und Stimmungen, wo ich mich nicht gut fühle und auch manchmal fühle ich mich so, als ob ich alles hinschmeißen möchte, es fühlt mir alles zu viel, ist alles zu hektisch.
Also ganz normal, wie bei jedem
Job,
oder?
Auf jeden Fall so. Und am liebsten würde ich gerne ausklinken, aber so, dann weiß ich halt, dass ich Urlaub brauche.
Das ist auch gut, ja. Genau.
Und dann nach ein paar Tagen frei sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. So. Das ist wirklich der Punkt. Selbst motiviert zu arbeiten ist viel härter als in einem sagen wir mal so, in einem strukturierten Umfeld zu sein, wo man weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn man nicht auftaucht.
Mhm.
Also im normalen Job, wenn du 3 Tage nicht zur Arbeit gehst, ohne dich abzumelden, bist du den Job los.
Mhm.
So. Und es hat wirklich Konsequenzen. So. Wenn du selbst motiviert arbeitest und du gehst 3 Tage nicht ins Studio, sagt niemand was.
Aber es hat auch Konsequenzen.
Es hat auch Konsequenzen, aber Konsequenzen sind erstmal nicht so schnell abzusehen. So.
Mhm.
Ja, weil,
man spürt es nicht sofort.
Man spürt es nicht
auch
sofort.
So, weil im ersten Moment fühlt es sich so an und denkst, ach wie gut, ich bin Freiberufler, ich kann selber entscheiden.
Fantastisch.
Ich gehe gerade viel lieber im Park spazieren, als zu arbeiten.
Genau, ja. Ja. Also, und da dann hinzukommen, erstmal zu dem Punkt, dass man sagen kann, also ich arbeite selbstmotiviert kontinuierlich, das ist der Knackpunkt. Und wenn man das hinbekommen kann, dann gibt es noch ganz viele andere Tools und Möglichkeiten, danach noch besser zu werden, effizienter zu arbeiten. Es gibt ganz viel Literatur zu dem Thema. Aber erstmal muss man dazu kommen, sich selbst disziplinieren zu können. Weil wer sich nicht selbst diszipliniert, ist dazu verdammt, von anderen diszipliniert zu werden.
Ich dachte jetzt bei Disziplin, gerade wenn man jetzt in dem Bereich tätig ist, wo du bist, so mit Musik und nachts und Auflegen, da ist ja auch immer die Gefahr, dass man sich eigentlich, gerade wenn man so als junger Mensch, wenn die anfangen, dass man sich einfach total darin verliert. Ne? Da sind die ja die ganze Zeit dauerstoned und Party und so und irgendwie, ehe man es bemerkt, dass man eigentlich voll weit abgedriftet ist, kann es halt auch schon zu spät sein.
Sehr also verführerisch,
da ein gutes Gespür zu bekommen, dass man eine Balance einfach hält. Also ich würde auch gar nicht... Oder bist du jemand, der Dinge verteufelt? Oder?
Nee, auf keinen Fall. Und das ist sehr, sehr verführerisch. Also was du gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine der vielen Schwierigkeiten, die man in dieser Karriere hat, ist, dass man... so ausgehen kann und fallen gehen kann und das sich gut selbst verkaufen kann, als ich gehe networken oder oder ist ja was für einen Job so eigentlich so, ja, und ich tue ja was und so weiter und es gibt auch Leute, die dadurch weiterkommen, also es gibt Leute, die viel feiern und dadurch Gigs bekommen und ein Teil eines Dings sind, eines Labels, eines Brands sind, weil sie einfach Leute sind, die viel unterwegs sind und ja, und dadurch sich in der Szene etablieren. Aber
dein Weg ist anders.
Mein Weg ist anders. Also ich finde, Langlebigkeit kommt dadurch, dass man was leisten will. Und ich will ja auch, also bei mir ist ein ganz wichtiger Antrieb auch, dass ich was hinterlassen möchte. Mhm. Also ich möchte, dass, wenn ich irgendwann nicht mehr auf dieser Erde bin, auf diesem Planeten, dass Spuren von mir hinterlassen werden. Positive Spuren. Mhm. Also Musik, die übrig geblieben ist, dass irgendjemand in 50 Jahren, wo Plattenspieler zu Antiquitäten hören, so sagst du, hier gibt es eine Schallplatte, ein physisches Medium, wo Benjamin Rau Musik veröffentlicht hat. So, ja? Also das treibt mich wirklich an. Und so Spuren zu hinterlassen, das ist eine andere Motivation, als in den Club halt zu gehen, zu feiern. So. Weil sogar DJ-Sets ist alles flüchtig. Also sobald die Generation, die deine Musik dort konsumiert hat, nicht mehr weggeht, ist es verschwunden aus dem Bewusstsein. Das sind Momente in der Zeit, die flüchtig sind.
Ja, genau.
Ja? Und was Bleibendes zu hinterlassen, das ist dann halt Musik produzieren.
Ich würde nochmal bei dem Auflegen bleiben, weil ich habe mir ein paar Sets auch von dir angehört, um erstmal so eine Idee zu bekommen. Jetzt gestern Nacht noch zum Einschlafen habe ich mir dieses Set in Johannesburg angehört.
Okay, ja.
Aber so, was mir aufgefallen ist, du hast unheimlich viel so echt funky Sounds und auch immer wieder so ein, irgendwie ist so ein Grundfeeling, was ich so irgendwie eher so als jazzig bezeichnen würde. Und das hat mir, ist gleich so ein Fragezeichen aufgekommen, weil ich dachte, es wäre voll spannend zu wissen, was du eigentlich so für einen musikalischen Background hast, also mit was für einer Musik bist du groß geworden oder was hat dich
mit Jazz.
Achso, okay.
Also wenn du bei mir, dazu muss ich sagen, ich habe bei mir an der Wand ganz viele Fotos hängen. Mein Vater war Fotograf und das sind alles Jazzgrößen. Mein Vater war ein Jazzliebhaber und wir haben schon von klein auf halt immer, also er hat sehr, sehr viel Jazz und sehr viel klassische Musik gehört. Also klassische Musik war das andere große Ding. So. Und Sonntagmorgen war immer klassische Musik, aber auch afrikanische Musik, Reggae, Bob Marley, viel schwarze Musik durch meine Mutter. Meine Mutter ist aus Ghana, Afrikanerin und meine Mutter hat einfach dieses das schwarze Ding mit reingebracht und mein Vater war ein ganz großer Liebhaber von schwarzer Musik und von Jazz, schon bevor er meine Mutter getroffen hat. Und das lief halt immer zu Hause. Also mein Lieblingstrack als Kleinkind, bevor wir immer zur Schule oder zum Kindergarten gefahren sind, war von Isaac Hayes, Theme of Shaft.
Okay,
also, wow. Also 70er Jahre, Funk, Soul. Also das eindeutig von zu Hause. Und dann ganz großer Einfluss von meinem Bruder. Also mein Bruder war...
Der ist älter als ich.
Okay. 4 Jahre älter. Und der große Bruder...
Das ist immer gut. Bruder mit Musik ist
genau,
super.
Genau, großer Bruder mit Musik oder ältere Geschwister generell mit Musik. Nicht nur Brüder, sondern auch Schwestern. Ältere Geschwister, die guten Musikgeschmack haben, sind halt sehr prägend so. Ja. Zum Glück hat mein Bruder einen exzellenten Musikgeschmack. Und das war schon ganz früh schon alles, die ganze Brandbreite von Hip-Hop, Soul, Funk, frühe Hausmusik, Techno, alles. So. Mhm. Und der hat schon immer Platten gekauft. Und also mein Bruder hat eine riesen Plattensammlung. Okay. Das ist viel größer als ich. Zehntausende von Platten. Mhm. Und das war so die musikalische Erziehung.
Okay, dann das kann man auf jeden Fall noch hören. Es schimmert hier und dort immer noch wieder durch. Ja. Cool. Dann, also wie ist dann irgendwann die Entscheidung gekommen, dass du selber produzierst? Weil, sage ich mal jetzt so vom, ich gehe tanzen und jetzt mache ich selber die Musik so, anstatt zu tanzen und tanze dann hinterm DJ-Pult. Das ist so der erste Schritt. Aber so wie, wann hast du für dich entschieden, jetzt mache ich aber meine eigenen Stücke?
Also ich wollte halt DJ werden und ich wollte halt erfolgreicher DJ werden. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, du kommst halt nicht drum rum, Musik zu machen. Mhm. Und ich wollte gar keine Musik machen, ich wollte nur auflegen.
Okay.
Ich wollte bekannt werden durchs Auflegen und dachte irgendwie so, ja okay, dann habe ich aber diesen Wettbewerb gewonnen so und habe dadurch so zum ersten Mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen so. Aber damals veränderte sich die Szene schon so. Mhm. Also es gab damals, war es so Ende der 90er, Anfang der 2000er, immer noch eine relativ klare Trennung zwischen DJs und Produzenten. Es gab Leute, die waren nur Produzenten und haben eine Platte nach der anderen gemacht und haben sehr gut davon gelebt, von Plattenverkäufen. Mhm. Und es gab Leute, die waren durchs DJen bekannt und haben zwar Platten nebenbei gemacht auch so, weil sie halt bekannter werden wollten, aber hatten das oft mit anderen Produzenten, dass sie das gemacht haben und so weiter. Mhm. Und dann kam aber irgendwann diese Veränderung, das war so die Anfang der 2000er, um 2004, 2005 drum, wo auch in Deutschland die Minimalszene sehr groß wurde. Die erste Minimalwelle, die hier in Berlin kam, auch so, wo ganz viele DJ-Producer dann einfach kamen. Und ich glaube, das war so einfach was durch, ganz oft, wie auch die erste Welle von Hausmusik kam, durch Technologie ist das passiert. Also es gab dann auf einmal Ableton und die ganzen Macher von Ableton waren halt auch alle Leute, die aus der House- und Techno-Szene kommen so. Und Ableton war halt wesentlich besser und leichter zu benutzen als alles, was vorher bekam.
Weil es halt auch stabiler auch war, ne? Dass es erstmal, dass es überhaupt live gelaufen ist und das gecrashed ist.
Ableton so. Live hieß es auch. Genau. Ja. Und es war halt sehr intuitiv auch so. Und daraus, aus dieser Szene, sind ganz viele DJ-Produzenten gekommen. Und das ist natürlich dann auch in London angekommen. Dort habe ich zu der Zeit noch gelebt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen Kurs in Audio Production. Und habe mich dann eingeschrieben bei der Point Blank Schule. Das ist eine private Musikschule, wo man Kurse machen kann. Und ich habe einen Produktionskurs dort gemacht. Und
das ist ja cool. Hast du einfach gesagt, so jetzt, bevor ich jetzt mich da selber reinsetze und das alles so autodidaktisch mal einfach einen Kurs, dann weiß ich, wie es geht. Das ist cool.
Dann habe ich den Kurs gemacht, aber der Kurs hat mir zwar so ein Grundwissen verschafft, aber das weiß noch mein Tutor damals, Nils, hieß der, und der meinte so, Ben, die Leute, die hier wirklich gut sind, sind die, die nicht, die außerhalb der Unterrichtsstunden sich noch mit dem befassen und zu Hause halt produzieren. Das habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Und ich hatte dann dieses Wissen so ein bisschen im Kopf, aber habe dann jahrelang wirklich nicht viel damit gemacht. Mhm. So. Und dann so um 2010 dachte ich mir halt irgendwie so, okay, also wenn du es selber nicht schaffst, irgendwie Musik fertig zu machen, dann musst du halt mit Leuten zusammenarbeiten. Und ich habe angefangen, mit Justin Drake zusammenzuarbeiten von Peace Division. Und Justin Drake ist so ein Urgestein der englischen Hausmusikszene, unglaublich talentierter Produzent, immer noch, produziert ganz viele Leute. Und ich saß halt mit Justin zusammen und Justin ist wie so eine Maschine, der ist... das läuft und fließt alles und das ist irre, dem zuzuschauen. So. Mhm. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, ich sitze hier nicht, um mir Musik produzieren zu lassen. Ich bezahle hier natürlich dafür, ein Resultat zu bekommen, aber es muss meine eigene Ideen sein. Es müssen meine eigenen Basslines, meine Beats sein. Am Anfang waren es nur Loops. Dann haben wir ein bisschen am Stück gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite noch ein bisschen dran. Dann habe ich noch ein paar Ideen mehr eingebracht, ein bisschen angefangen zu arrangieren. Dann haben wir es dann irgendwann fertig gemacht. Am Anfang war es 70% Justin, 30% ich. Dann war es 50% Justin, 50% ich. Dann war es 80% ich und Justin hat nur noch gemischt am Ende.
Cool. Mhm.
Und irgendwann habe ich zu Justin gesagt, nach 1,5 Jahren, ich komme jetzt nicht mehr.
Jetzt kann ich selber.
Genau.
Ja, aber ist ja super. Eigentlich so Learning by Doing und unter Anleitung von jemand, der halt da super professionell ist, dann hat man es ja auch am ehesten.
Und das war halt echt ein super Prozess, aber das verlangt halt auch viel Disziplin, weil das Verführerische dabei ist, wenn das jemand so gut kann, ist, dass man das halt für immer so weitermacht. Mhm, und ich kenne halt, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich wusste halt, wer bei Justin ein- und ausging, wie viele große Namen dort, die sich selber als in der Öffentlichkeit als Produzenten verkaufen und sagen, dass sie das alles selber gemacht haben.
Da kam dann jemand im Hintergrund, der eigentlich an den Reglern...
Und dann, ich habe mal Justin gefragt, also... mit wie viel kommen die Leute? Da meint er so, das ist unterschiedlich. Manche sind so wie du und kommen mit guten Ideen und dann machen wir es zusammen fertig und manche kommen mit nichts.
Ja? Das ist krass, echt.
Und, die kommen dann halt nur mit Stücken, die sie gut finden und sagen, mach mal das sozusagen. Mhm. Ja?
Ich will so klingen wie...
Genau, okay, und es gibt einige, die das ihre ganze Karriere lang durchgemacht haben, aber... Es gibt in England ein schönes, also das habe ich mal im Hip-Hop-Track gehört. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Spruch ist wirklich, aber das ist Take Shortcuts, get cut short. Mhm. Also wenn du
die Abkürzung nimmst, ne?
Dann wirst du deine Karriere dann auch kurz sozusagen. Weil irgendwie spüren die Leute das, wenn keine Authentizität da ist.
Weißt,
also
was du meinst.
Man weiß zwar, also auch wenn keiner darüber spricht, dass diese Person vielleicht nicht authentisch ist, irgendwie spüren das die Leute so. Und das merkt man, ja.
Hast du dann damals, als du angefangen hast, weil du hast gesagt, so mit Ableton und so, das heißt, die ersten Produktionen, die du gemacht hast, war das dann alles erstmal digital? Also
ja, auf jeden Fall. Okay, also alles erstmal digital. Ich habe mir dann als ersten Hardware-Synthesizer einen Access Virus gekauft, so, wusste aber nicht wirklich, wie Synthese funktioniert und wie was man damit macht. Habe mich dann Jahre später erst mit dem Ding wirklich befasst und dann Stück für Stück. Irgendwann habe ich dann Synthese begriffen, wie Synthesizer funktionieren und das fand ich dann unglaublich spannend, halt die Sounds zu kreieren und versucht, also Sounds, die ich gehört habe in anderen Platten, irgendwie zu kreieren und das irgendwie zu emulieren. Und dann, als ich dann nach Berlin gezogen bin, das war 2012, habe ich dann zum ersten Mal wirklich ein Studio gehabt, also wo es nicht zu Hause war.
Okay.
Und das ist jetzt 8 Jahre her und dann habe ich Stück für Stück angefangen, mehr Hardware zu kaufen und Synthesizer zu kaufen.
Kommen wir gleich zu. Ja. Was hat dich bewogen, von London nach Berlin zu kommen? Also weil jetzt so rein musikalisch, aber vielleicht ist es auch nur meine Perspektive, hätte ich halt gedacht, dass es irgendwie in Berlin davor eigentlich auch schon spannend war. Also warum genau 2012 oder war da schon wieder so eine neue Welle oder so?
Nee, das hatte es gar nicht mit einer Welle. Also war das zusammen so, du hast recht, also eigentlich die beste Zeit wäre fast schon so 10 Jahre früher gewesen oder 6, 7 Jahre früher
zurückzukehren. Das heißt die beste, aber da war halt gerade so ein Peak.
Genau,
der halt
da war so der erste große Peak so auf jeden Fall in der Berliner elektronischen Szene. In Berlin war 2012 schon lange etabliert sozusagen als internationaler Hub praktisch für eben Künstler von elektronischer Musik. Es ging wirklich bei mir um familiäre Gründe.
Ah, okay.
Also meine Eltern waren beide kurz hintereinander danach schwer krank, sind dann auch verstorben. Mein Bruder hat sich hauptsächlich um meine Eltern gekümmert und irgendwann 2012 war dann der Punkt da, dass ich dann halt auch herziehen musste, obwohl ich dazu sagen muss, dass mein Bruder fast alles gemacht hat. Aber bei mir war dann halt irgendwann der Punkt, dass ich halt auch da sein muss, so, ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, ich will wieder nach Hause und ich hatte auch wirklich von London auch die Nase voll dann, weil London ist eine extrem intensive Stadt, eine harte Stadt zu überleben, ja.
Ich habe auch dort gelebt, ich weiß es.
Du kennst es,
ja. Ich bin als hier eigentlich Ende der 90er, also Anfang 2000, dachte ich, jetzt wird es hier aber langweilig.
Ja.
Dachte, wenn ich mir jetzt nicht nochmal eine andere Metropole anschaue, mache ich es nicht mehr.
Ja.
Es war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. London war echt richtig krass.
London ist hart.
Ich fand es so tough. Also auch, weil man ist halt total verwöhnt, wenn man aus Berlin kommt, was so den Lifestyle angeht und auch die Preise damals.
Und easy going.
Also voll easy und man musste nicht viel bezahlen. Und da hat man eigentlich nur gearbeitet, um seine Miete zu bezahlen und sich dann von Kohl und Kartoffeln und Zwiebeln ernährt.
Das ist der angelsächsische Kapitalismus halt.
Das fand ich echt krass.
Ja.
Also,
das ist eine andere Mentalität. Das ist diese angelsächsische Mentalität, angelsächsischer Kapitalismus, die sie auch in den USA sehr stark haben.
Genau.
Ja, dass man halt eine ganz krasse Arbeitskultur hat. So. Aber das Krasse ist halt an London, wenn man halt sich in London durchbeißen kann, dann geht's überall so, ja, weil es so eine taffe Stadt ist. Aber wie gesagt, es geht dann irgendwann wirklich an die Substanz und du merkst halt so, es gibt immer einen gewissen Stresslevel, der halt immer da ist.
Genau.
Allein schon öffentliche Verkehrsmittel, mega voll die ganze Zeit.
Diese U-Bahn, wo man so rein, mit verbogenem Hals so an der Scheibe
steht. Der tägliche Kampf um Sitzplatz in der U-Bahn. Es ist eine harte Stadt. Und man sagt ja so schön, Druck, unter Druck werden Diamanten geformt, so, ja, und das kann in London auch passieren und deswegen ist London auch so eine dynamische Stadt und deswegen passiert in London auch so viel, aber auf der anderen Seite kann es halt auch wirklich krass sein und ich hatte die Nase dann voll und dachte mir so, ich will jetzt wirklich mich auf Musik konzentrieren und wer Musik erstmal machen will und noch nicht etabliert ist und noch nicht gutes Geld verdient mit der Musik, der muss halt erstmal allen so viel Druck wie möglich entfernen.
Mhm.
Ja? Dann war die Entscheidung zurückzukommen, weil ich auch ein Studio haben wollte, weniger finanziellen Druck zu haben, mich um meine Eltern mit kümmern, meinem Bruder zu helfen, ein erwachseneres Leben führen. In London habe ich im Flatshare gewohnt, eine Wohnung mir geteilt mit drei anderen Leuten, was ja in Berlin auch nicht unüblich ist. Aber
in London geht es halt meistens gar nicht anders. Genau. Du hast Kohle und kaufst dir ein Haus.
Genau, und aber ich wollte halt nicht mehr leben wie ein Student, ich wollte leben wie ein Erwachsener. Ja?
Mhm.
Und deswegen war die Entscheidung, nach Berlin zu kommen, einfach sehr einfach dann, ja.
Und hast du es jemals bereut, dass du wieder zurückgekommen bist?
Nee, also immer, wenn ich in London zurück bin, merke ich, wie irre diese Stadt eigentlich ist. Und ich bin gerne in London, weil ich auch ganz viele Fans auch dort habe und auch oft dort spiele und ganz viele Freunde auch noch dort habe und diese Szene dort liebe. Aber Leben dort ist halt wirklich was anderes. Und neulich bin ich irgendwie morgens angekommen, weil wir ein Fotoshoot hatten. Und ich war zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder um 8 Uhr morgens in der U-Bahn. Und ich hab erstmal wieder geschnallt, wie irre das eigentlich ist, ja. Also ich lebe gerne in Berlin. Ich habe auch gerne dieses Ruhige von Berlin. Ich wohne in Wilmersdorf. Also wenn am Sonntag fällt bei mir 2-3 Stunden manchmal kein Auto vorbei.
Ja, das ist toll.
Und die Vögel zwitschern.
Bist so schnell im Grunewald kannst du also so ein bisschen in die Natur.
Genau, völlig anderes Lebensgefühl als London.
Cool.
Ja.
Okay, pass auf, dann würde ich jetzt mal zu deinem Studio, weil wir sitzen ja hier in deinem Studio und du hast auch eben gesagt, so dein erstes Hardware. War das das erste Studio, was du dann auch hier hattest oder ist
das ist zweite
das Studio. Ist dein zweites Studio jetzt, okay. Aber hier gibt es ja jetzt schon so einiges, da stehen vor allen Dingen Roland-Geräte und
genau.
So, das heißt, oder nee, das heißt überhaupt nichts, aber fragen könnte ich jetzt stattdessen, ob du inzwischen komplett auf Hardware umgestiegen bist und der Computer nur noch als Produktionstool dient oder machst du schon selber, also arbeitest du nach wie vor an und kreierst eigene Sounds?
50-50 würde ich sagen. Also okay. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich wirklich im Hardware-Wahn war und auch im Synthesizer-Wahn und irgendwie da gab es noch nicht so viele neue Synthesizer. Das war das gibt es ja erst irgendwie seit 5-6 Jahren wieder, dass es richtig viele gute Analog- und polyphone Analog-Synthesizer gibt. Und vorher war das halt Vintage-Kram, den man kaufen musste und restaurieren musste. So. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich alles Mögliche hier stehen so und habe auch wesentlich reduziert wieder und habe einfach gemerkt, also es geht nicht darum, Hardware oder Software und das irgendwie ideologisch zu sehen, es geht um Resultate. Bei mir ist mittlerweile so, wenn ich was länger als 5-6 Monate nicht benutze, dann muss weg. So.
Okay.
Also dann verkaufe ich das wieder und hole mir irgendwas anderes, probiere was anderes aus. Wenn ich das dann benutze, cool, bis ich das dann aufhöre zu benutzen und dann geht es auch wieder weg. So.
Aber ist eigentlich cool, das heißt, weil im Grunde genommen, wenn man Sachen rumstehen hat, die man überhaupt nicht nutzt, das ist ja trotzdem irgendwie Energie, die gebündelt ist und wenn du es weggibst, wird auch wieder Energie freigesetzt, so die stagniert da nicht.
Ja, und neue Instrumente können auch inspirieren und neue Sachen zu lernen. Ja, mittlerweile ist echt 50-50. Ich arbeite immer noch in Ableton. Die ganzen Sound Sources, also die ganzen Instrumente, sind fast alles Hardware-Synthesizer. Aber ich arbeite auch viel mit Samples. Also ich sample alte Musik.
Also du machst deine eigenen Samples. Du kaufst jetzt nicht irgendwelche Samplebanken und
Das mache ich überhaupt nicht. Mhm. Also gar keine Samplebanken. Ich habe das früher gemacht, am Anfang Samplebanken und dann nach dem richtigen Sound gesucht. Habe dann gemerkt, dass das ein sehr frustrierender Prozess ist, der auch überhaupt keinen Spaß macht. Ja? Mhm. Und das Spaß machen tut es einfach, wenn man eigentlich Sounds kreiert sozusagen. Mhm. Und so kriegt man auch seinen eigenen Sound. Mhm. Also seinen Signature-Sound halt. Ja? Ich benutze immer dieselben Synthesizer für Bass und dieselben Synthesizer für Lead-Sounds. Hier ist der V-Synth, so ein digitaler Synth von Anfang 2000. Der irgendwie so ein Geheimtipp ist, den die meisten Leute finden den nicht cool, aber ich finde den super.
Für was benutzt du denn? Für die Bässe?
Flächen, Chorde und so weiter. Also der macht so sehr, sehr organische Flächen, digitale Flächen. Mhm. Und der Juno ist so Standard-Synth für Bässe, Pads, also auch Flächen und so weiter. Der Moog, den habe ich mir ausgeliehen vom Kumpel gerade, für Lead-Sounds und Bässe. Und dann habe ich noch so ein paar von den Klassikern, aber als Plugins. Also so SH101, SH2. Mhm. Ich hatte hier bis vor kurzem noch ein SH2 stehen als Hardware-Version von 1978. Hatte aber das Plugin, was von Roland kommt, auf dem Rechner. Mhm. Und irgendwann habe ich halt nur das Plugin benutzt, weil es genauso klingt und ich kann Presets abspeichern.
Ja, das ist cool.
Also bei mir gibt es da keine Ideologie. Das, was Resultate bringt, benutze ich.
Okay.
Und es kann Software sein oder auch Hardware. Ja.
Wie sieht denn so ein typischer Workflow aus? Also sagen wir mal, du kommst jetzt um 9, weil du hast vorhin mal gesagt, genau, so dein Arbeitstag.
9 ist ein bisschen früh,
ideal, sagen wir 10. Okay, aber du hast gesagt, ideal wäre 9 bis 5. Dann sagen wir von 10. So, was wäre jetzt so, wenn du anfängst, wie sieht so ein typischer Produktionstag aus? Oder gibt es da nicht so?
Also, das hat sich gerade für den letzten 3 Monaten ein bisschen geändert. Also normal sieht es so aus, dass ich ankomme ins Studio und den Tag bis auf die Minute plane. Also ich schreibe mir auf, von 10 bis 10.15 Uhr ist der erste Block von Produktion. 1 Stunde 15 Minuten. 30 Minuten Pause, dann der zweite Block von 1 Stunde 15 Minuten, 30 Minuten, dann 1 Stunde Pause, dann der dritte Block von 1 Stunde 15 Minuten, 30 Minuten Pause. Und dann der vierte Block.
Das schreibst du dir vorher auf? Also du schreibst nicht hinterher auf?
Weil ich schreibe es mir auf, weil ich nicht genau weiß, wann ich ankomme im Studio.
Okay.
Deswegen kann ich nicht, also wenn ich um 10.15 Uhr ankomme, ich weiß, dass ich 1 Stunde 15 Minuten arbeite. So.
Okay, das ist so
dann,
dein erster
Block. Fange ich an zu arbeiten. Meistens mache ich ein altes Projekt auf und fange an mit Beats, die ich schon habe, damit ich nicht von null anfangen muss und fange mit der Bassline an. Ich arbeite 1 Stunde 15 Minuten an Musik und an nichts anderem.
Okay, das heißt, du lässt dich auch nicht ablenken, weil da kann man eine E-Mail reinkommt oder irgendwas. Du bist wirklich konzentriert.
Telefon wird abgeschaltet. Ich schalte den Wecker, der in 1 Stunde 15 Minuten klingelt. Telefon wird abgeschaltet. Social Media wird dicht gemacht. Alles wird abgeschaltet. Ich mache nichts anderes außer produzieren. So.
Okay.
Deep Work nennt man das. Da gibt es ein Buch drüber. Und das mache ich auch erst seit ein paar Monaten. So.
Das heißt Deep Work, das Buch auch.
Ja, genau.
Okay, das klingt spannend.
Und du kannst deine Produktivität exponentiell steigern, wenn man das so macht. Also wir leben in einer Zeit, wo Ablenkungen ein Teil des Lebens sind und man kommt aber wirklich in so einen richtigen Flow erst rein, wenn man alle anderen Sachen abschaltet praktisch. Mhm. In der Pause, das Krasse ist, denn in der Pause darf man das dann aber auch nicht machen. Also in der Pause mache ich auch nichts. In der Pause mache ich 30 Minuten Pause, aber ich schalte dann den Computer, also nicht ab, aber der Computer ruht dann und ich lege mich dann hier auf mein Sofa und gucke die Decke an.
Spürst so nach eigentlich.
Genau. Und ich lasse einfach die Gedanken kommen und die Ideen kommen und so weiter, aber ich starr meistens die Decke an und
liegt
dann halt einfach dort so. Ja, ja.
Weil sonst würdest du ja gleich wieder 1000 neue Informationen, E-Mails und weiß ich nicht, im Netz browsen oder so. Also du bleibst in dieser Atmosphäre, wo du bist, aber das kann so in Resonanz gehen auch, ne? Da kann ja was aufsteigen, was vorher durch irgendwelche Sounds angetriggert wurde.
Es ist ein Game Changer. Es ist extrem effektiv. Es ist hart. Schwierig, nichts zu machen und sich nicht ablenken zu lassen. Aber wenn man das hinbekommt, ein paar Tage hintereinander, also der Emanuel hat mich da drauf gebracht, Emanuel Satin, der hat das Buch gelesen, hat gesagt, schau dir das mal an. Und das ist wirklich irre, was dort passiert. Und was das andere, was passiert, ist, dass auf einmal merkt man so, der Tag geht unglaublich schnell vorbei. Und auf einmal, also ist es dann so um 4 Uhr und ich bin fertig und ich habe mehr gemacht als normalerweise im 8-Stunden-Tag, wo man halt so rumdaddelt und halb irgendwie im Internet noch ist und auf Facebook und hier mal noch mal ein bisschen mit jemandem quatscht und so weiter. Und ich sage halt auch allen Leuten in meinem Team, also ich will nicht gestört werden, also mein Manager darf mich nicht anrufen, mein Agent darf mich nicht anrufen.
Da hast du dann extra Presse. Zeiten, wo die wissen jetzt
genau, irgendwie ist... Genau, die wissen ab 4 Uhr dürfen sie mich kontaktieren, außer es ist zeitkritisch. Also es ist wirklich super wichtig und sie müssen mit mir sprechen.
Okay.
Aber ich habe gesagt, fragt euch jedes Mal, kann es bis 4 Uhr warten? Wenn die Antwort ja ist, dann soll es bis 4 Uhr warten.
Okay, das ist cool. Was mich noch interessieren würde, weil du hast eben gesagt, so meistens so Beats und eine Bassline, sind das so die ersten Elemente, wenn du, sag ich mal, du möchtest ganz neue Musik machen. So ist Rhythmus erstmal das Erste, wo du mit anfängst, oder kann es auch mal sein, dass du gerade irgendwie eine tolle Melodie im Ohr hast und dann...
Bei mir ist es immer die Beats und die Bassline zuerst.
Okay.
Eigentlich immer so. Ich will, also wir sind ja im Beats- und Bassline-Business eigentlich so, ne? Das ist so das Grundgerüst und ich denke immer, wenn das stimmt, wenn das knackig ist, wenn die Bassline groovt und wenn ich mich jetzt schon bewegen möchte zu den Beats und zu den Basslines, dann ist alles andere nur noch das Tüpfelchen auf dem I. So. Das ist das Sahnehäubchen dann so. Das ist das Extra, was dazu kommt. Und ich kenne auch Leute, die es anders machen, die sehr am harmonischen, melodischen Anteil halt zuerst arbeiten. Das ist einfach Geschmackssache. Also für manche Leute sind andere Prozesse einfach besser. Für mich ist auf jeden Fall Beats und Bassline so das Grundgerüst. Und wenn das steht, dann der Rest kommt dann. Ja.
Okay.
Ja.
Und tanzt du immer noch selber auch?
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also das ist so der Test. Also wenn ich so in eine halbe Stunde zum selben Loop getanzt habe hier im Studio, dann weiß ich, die Nummer wird gut. So. Ja.
Du hast eben, als ich angekommen bin, hast du gesagt, dass gerade was Neues von dir rauskommt. Das ist jetzt gerade, also...
Genau, also die ist jetzt vor einer Woche ausgekommen. Ich habe gerade gesehen, Mail bekommen. Ich bin jetzt auf Nummer 3 in Tech House auf Beatport. Wir haben gehofft, dass die Top 10 kommt. Wir wollen natürlich Nummer 1 haben. Schauen wir mal, ob das klappt.
Also das ist schon auch ein Ziel dann, ja? Du sagst ja so jetzt mit dem Song, das soll ein Nummer 1-Hit werden?
Ich will eine Nummer 1 haben, okay, ja, ja. Also auf jeden Fall so. Also das ist wieder ein Teil der Analyse. Ich habe mir Leute angeguckt, die Karrieren haben, die ich haben möchte. Und ich habe gesagt, was haben die gemacht, um da hinzukommen? Und sie haben gechartet, kontinuierlich gechartet. Wie chartet man? Man muss Musik machen, die mit den Leuten resoniert. Aber dazu gibt es Formeln, die man auch lernen kann. Das ist nicht irgendwie was Esoterisches, Magisches, das manchmal passiert und manchmal nicht passiert, sondern es gibt Leute, die in anderen Bereichen oder auch in der elektronischen Musikbereich seit Jahrzehnten einen Hit nach dem anderen abliefern. Also wie viele Hits hat ABBA gemacht? ABBA hat eine Formel gehabt für Hits.
Auf jeden Fall.
Ja? Wie viele Hits? Es gibt Hitschreiber. Ja? Leute, die schreiben, wenn du dem Typen deine, wenn der Typ deine Platte produziert, wird es garantiert ein Hit. Oder die Chance ist, dass es 60% oder 70% ein Hit wird. Und was ist die Formel? Und da kam mir ein Zitat von Jamie Jones, hat mir da sehr geholfen. Ich habe mir das Resident Advisor Exchange Interview von ihm angehört. Und dann haben sie ihn gefragt, warum bist du so erfolgreich? Und da hat er gesagt, we try to make music where people at the end of the night can say, do you remember the track that went like this? Also auf Deutsch gesagt, kannst du dich an den Track erinnern, der so und so ging? Da hat's bei mir Aha gemacht, da ist ein Licht aufgegangen. Weil wenn du den Track in Worten beschreiben kannst, so kann er viral werden, so kann er von Person zu Person weitergehen. Wenn du ihn nicht beschreiben kannst in Worten, wenn du nur irgendwie so oder irgendeine Bassline summen kannst und der sagt so, das ist keine Ahnung, wovon du sprichst. So. Aber in der Popmusik nennt man es den Hook. Ja? Wenn ein Hook drin ist, wenn du es summen kannst, wenn du singen kannst, wenn du die Melodie nachsingen kannst, wenn gewisse Worte drin, wenn gewisse Vocals sind, die im Kopf drin bleiben, so kann es sich von Person zu Person ausbreiten. Also man muss es in Worten oder eine Person muss es beschreiben können, ohne dir es vorzuspielen.
Dann könntest du theoretisch, also vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich dachte gerade, dann könntest du theoretisch auch anders rangehen, bevor du den Song schreibst, könntest du ihn erstmal verbal beschreiben. Ja. Also du könntest so aufschreiben, wie er sein soll und ihn dann versuchen zu
oder bauen. Summen oder ja oder singen, ja. Also machen auch Leute auch. Ich habe neulich die Masterclass von Justin Timberlake Timbaland, der Producer, nicht Justin. Timbaland, der Produzent, ja. Von Timbaland die Masterclass angeguckt und der macht das ganz oft. Der fängt an, irgendwelche Melodien zu summen. ins Mikrofon und dann spielen sie dann irgendwie Beats drüber und der fängt das so an. Mhm. Und das war sehr interessant, das zu sehen. Und wie wir wissen, ist Timbaland auch eine Hitmaschine. Also der hat hunderte von Hits schon gemacht, ja, hunderte von großen Platten schon gemacht, ja. Und ja, das ist ein Handwerk, das kann man lernen. So, ja.
Also das ist so dein nächstes großes Ziel, Nummer 1 Hit.
Ich würde gerne eine Nummer 1 haben. Also wer würde nicht gerne eine Nummer 1 haben? Ja? Weil Nummer 1 bedeutet einfach ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Es bedeutet dann mehr Gig-Anfragen. Man kann sich aussuchen, wo man spielt. Mhm. Man kann sich das Routing besser aussuchen, dass es nicht so anstrengend wird halt. Ja? Mhm. Mehr Optionen zu haben und mehr Kontrolle zu haben bedeutet ein angenehmeres Leben. Mhm. Ja? Eine Nummer 1 würde bedeuten, mehr Optionen zu haben. Mhm. Ja.
Und deswegen wäre das so der nächste logische Schritt für dich? Oder so.
Also ich würde gerne Nummer 1 haben, natürlich. Aber wie gesagt, sowas kann man nur bedingt planen. Man kann versuchen, Musik zu schreiben, die hooky ist, die den Leuten in den Kopf, im Kopf bleibt, sich dabei selber aber noch treu zu bleiben, ist das andere Ding. Das nächste Ding ist dann halt einfach, dass man hofft, dass es irgendwie resoniert. Aber meistens kann man das nicht so gut voraussagen. Mhm. Also,
aber dass du überhaupt in den Charts bist, ist ja auch schon toll. Also ich meine, es gibt so viele Produzenten, die irgendwas machen möchten, die weit davon überhaupt entfernt sind, überhaupt mal so einen Fuß in, sag ich mal, in die Charts überhaupt reinzubringen. Also wenn man erstmal schon drin ist, dann ist es ja eigentlich nur noch eine Feinjustierung.
Aber es, also, so, ja, aber so, es ist jedes Mal fühlt, jedes Mal weiß man nicht genau, ob das klappt. So, okay. Ja? Also alle meine Platten charten mittlerweile. Ja? Also das hat mit den Vinyl-Sachen angefangen. Die Inkal-Serie waren alle auf Nummer 1 in den Vinyl-Charts. Mhm. 6 Stück hintereinander. Aber jedes Mal habe ich gezittert und hoffentlich finden die Leute es gut. Und was ist, wenn ich jetzt total Mist gebaut habe? Also man ist sich selber nie sicher so. Mhm. Und das gehört, glaube ich, auch beim Künstlersein dazu.
Klar, weil du auch so drinsteckst, dass du eigentlich nicht die Distanz hast. Ja. Ne? Und dann weiß man gar nicht mehr so, gefällt das überhaupt irgendwem, was ich hier mache. So. Mhm.
Und da kriegt man natürlich Feedback von anderen Künstlern und von anderen DJs. Und wenn die sagen, es gefällt einem, dann fühlt man sich da ein bisschen sicherer. Aber man bibbert und zittert jedes Mal so. Und besonders, wenn man sich in ein neues Territorium halt traut und versucht mal was anderes zu machen, wird es jetzt angenommen und so weiter und so weiter. Und ja, also es ist eine ständige Zitterpartie, aber es macht auch Spaß. Mhm. So, ja.
Hast du dann so ein Team um dich, die zum Beispiel mit dir entscheiden, was du jetzt veröffentlichst? Also sagen wir mal, du hast jetzt einen Song fertig, entscheidest du und sagst, den finde ich geil, der ist jetzt fertig, den haue ich raus. Oder gibt es da nochmal so Leute um dich herum, die dir sagen, also der wäre eine super B-Seite, irgendwie ja, also, mach lieber den oder irgendwie wie?
Nee, die Entscheidung treffe ich schon selber.
Okay.
Also ich habe zwar Management und Agents und so weiter und Presse und sowas, was halt bei einem bestimmten Level halt alles mit zum Team dazugehört so. Mhm. Aber die Entscheidung, also die kreativen Entscheidungen, besonders auch für das Label, bin ich die Haupt-A&R-Person. Mhm. Also auch was ich signe von anderen Leuten, also das ist mir sehr wichtig, dass ich das nicht wegdelegiere. Und manchmal glaubt man einfach auch an eine Platte oder an einen Track, den man gemacht hat, wo andere Leute nicht dran glauben. So. Mhm. Und bei mir war es wirklich bis jetzt immer so, fast alles, was ich gemacht habe, wurde abgelehnt von anderen Labels.
Echt? Okay.
Und wurde dann aber auf meinem eigenen Label erfolgreich. Mhm. So. Und der einzige Grund, warum die Platten dann rausgekommen sind oder die Musik dann rausgekommen ist, weil ich dran geglaubt habe. Mhm. So. Und man muss selber zuerst dran glauben. Wenn du nicht an dich selber glaubst, glaubt auch kein anderer an dich.
Und das ist auf jeden Fall eine gute Lektion, die man auch so weitergeben kann.
Ja, auf jeden Fall so. Und man muss an sich glauben und einfach sagen, okay, ich glaube, dass diese Musik jetzt ein Publikum finden kann.
Das war der Schallwandler, heute zu Gast beim Berliner DJ und Produzenten Ben Rau, der uns unter anderem in das Geheimnis seiner Methode für hochkonzentriertes und effizientes Arbeiten eingeweiht hat. Das Buch, von dem er da gesprochen hat, das ist übrigens von dem US-amerikanischen Informatikprofessor Cal Newport und heißt Deep Work. Ich war sehr neugierig und habe mir das auch gleich mal bei uns in der Bücherei ausgeliehen. Sehr spannend und inspirierend. Vielleicht ja auch für dich. Cal Newport, Deep Work. Mein Name ist Manuela Krause. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke für dein Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute.